Ja,
ist irgendwann
schon.
Mal
Irgendwie schon.
Vorherrschend. Aber das Stück, die Toskana-Therapie von Robert Gernhardt.
Genau.
Warum das?
Ich habe das, mir ist das Stück halt in die Hände gefallen und das wollte ich direkt machen. Ich fand das witzig, das war anders als andere Theaterstücke. Also es ist wirklich, es hat sehr viel Albernheiten drin. Ich habe das in der Situation gelesen, die in dem Buch, in dem Stück auch beschrieben wird, nämlich ein Essen in der Toskana am Tisch mit mehreren Leuten. Und in der Situation war ich, als ich das Buch gelesen habe, saß ich eben an so einem Frühstückstisch und die Gespräche um mich rum liefen ab und irgendwann konnte ich nicht mehr unterscheiden, ob ich das gerade lese oder ob das gerade wirklich neben mir passiert, weil die Leute so gut beobachtet sind. Also diese Fraktion der Toskana, der deutschen Toskana-Touristen, das ist ja ein ganz besonderer Menschenschlag. Das ist schon sehr gut beobachtet von Gernhardt und da auch sehr witzig beschrieben.
Kannst du mal kurz die Rahmenhandlung vielleicht noch beschreiben?
Also es geht darum, dass es ein Akademiker-Ehepaar, Karin und Gerhard, er ist an der Universität angestellt und sie ist Grafikerin, ihren Jahresurlaub in der Toskana verbringen, in einem Haus eines befreundeten deutschen Psychotherapeuten namens Dieter. Und Dieter lässt sie dort wohnen jedes Jahr für den Urlaub, unter der Bedingung, dass sie keine Gäste aufnehmen dürfen. Und das geht schon mal gründlich schief, weil da nistet sich sofort, oder es hat sich schon mit Beginn des Stückes, hat sich schon seit geraumer Zeit ein amerikanischer Schriftsteller, möchte gern Schriftsteller, eingenistet, der sehr nervig ist, dargestellt von Harald. Und dann kommen immer mehr Leute, die sich da als Gäste einquartieren und dieses Ehepaar ist praktisch machtlos dagegen, weil die verstehen sich selbst gerade nicht so gut, es kriselt ein bisschen in der Ehe und die können nicht richtig in einer Front auftreten und die Leute des Platzes verweisen. So nisten die sich immer mehr ein und dann entsteht immer mehr Stress für die beiden und daraus dann auch viele witzige und aberwitzige Situationen. Und das schraubt sich dann hoch zu einem, ich will nicht zu viel verraten, aber ich möchte doch sagen, fulminanten Ende.
Das Klischee der deutschen Toskana-Touristen, das besteht ja auch immer noch, das Stück, ich weiß nicht genau, von wann es ist, aber
Anfang der 80er, ich glaube 83 oder so, aber genaues Jahr weiß ich jetzt gerade nicht.
Da hat sich nicht viel geändert eigentlich, oder? Ist das so ein bisschen Bildungsbürger?
Ja,
oder?
Genau.
Woher kommt das?
Das ist, glaube ich, ein Italienbild der Deutschen, das sich so über Jahrhunderte eigentlich gebildet hat. Also das fängt ja an mit Goethes Italienreisen und das einfach als Nationaldichter dann zum Kanon gehörte. Also und da hat sich dann dieses Italienbild der Renaissance und so, dieses verklärende Bild eingenistet und dem streben halt viele des deutschen Bildungsbürgertums strebt dem nach. Und so, es gibt ja auch diese sogenannte Toskana-Fraktion in der Politik. Seit, ich glaube, den 90ern gibt es diesen Begriff für linksliberale Politiker wie eben Fischer, Otto Schily damals, Schröder, die alle Urlaub in der Toskana gemacht haben und diesen Lebemann dargestellt haben und Genuss zugeneigten Lebemann nach die Revolution also schon viele Jahre hinter sich gelassen haben und jetzt inzwischen sehr saturiert geworden sind. Übrigens, kurze Anmerkung, saturiert ja auch der Wortstamm von Satire.
Wow.
Und zumindest
gibt es nochmal ein Szenario, internes Battle? Dann?
Jetzt habe ich richtig eine Gänsehaut bekommen.
Um was?
Um was auch immer, ja, um die Bonmots. Woran denkt ihr zuerst immer sofort, wenn ihr Toskana hört? Poppt da auch dieses Bild auf?
Hügel, Zipfessen. Ich denke eigentlich mehr an die Landschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich war halt auch bei meiner Abifahrt da. Das war vielleicht ein anderer Kontext als deutsches Bildungsbürgertum.
Heißt nicht, dass ihr in Rimini wart und du warst einfach so betrunken, dass du dir hast erzählen lassen, es sei die Toskana?
Kann sein, keine Ahnung.
Und als Schüler guckt man auch nicht auf Zypressen und Hügel eigentlich, oder?
Ja, doch, morgens dann mit Kater. Wenn die Sonne aufgeht, ist schon sehr malerisch.
Es ist ja wirklich eine schöne Landschaft. Also es ist immer sehr malerisch da. Ich war nur einmal da für eine Woche, aber...
ich wollte gerade sagen, kam man, sehr verträumt.
Man kennt ja die Bildbände und so.
Dieser verklärende Blick
ja.
auf die Landschaften, der ist auch bei euch da.
Ja, ja, und auch auf die Kunst und die, diese ganze, das ganze Renaissance-Gedöns, Florenz und so. Das ist ja schon, also, ist ja schon wichtig auch für unsere, für unser Kunstverständnis und so. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen Neid, weil das, diese Renaissance-Kunst ja die Nordseite der Alpen eigentlich nicht erreicht hat. Wir haben ja, sind ja lange Zeit im Mittelalter verharrt. Und es war, glaube ich, alles sehr braun und sehr grau. Und da unten war alles sehr gelb und sehr blau. Und es hat geduftet nach Rosmarin und so. Und hier immer nur Matsch. Und
das sind schon Bilder, ja? Starke Bilder, die dann da aufkommen.
Ja, aber also so, ich meine das auch relativ ernst, tatsächlich.
Man muss auch dazu sagen, dass der Autor des Stücks jetzt ja die Toskana auch nicht aufs Korn genommen hat oder die Leute, die da Urlaub machen, weil er hat ja selber ein Ferienhaus in Toskana und hat da sehr viel Zeit verbracht. Also es ist schon, das zeichnet aber auch das ganze Stück aus, dass diese Charaktere sind jetzt nicht nur Witzfiguren oder überzeichnete Karikaturen, über die man sich dann nur noch lustig macht, sondern das sind schon auch noch echte Menschen, die halt dann so ein bisschen liebevoll quasi aufs Korn genommen werden.
Robert Gernhardt, du hast ihn gerade angesprochen, ein ja schon eine Humorspeerspitze, einer, der mit Worten umgehen konnte, Titanic mit Autor ja. mitgegründet hat auch.
Ja, genau.
Also Satiriker, Literat.
Was, wichtige Figur durchaus.
Genau, ja, was zeichnet ihn besonders aus?
Also ich würde jetzt sagen, dieses Nebeneinanderstellen von Hochkultur und von, also wirklich viel Wissen über also er war ja zu großen Teilen Lyriker, viel Wissen über Lyrik und Literatur und aber auf der anderen Seite dieses komplett Profane und Alberne und Absurde und in dem Sinne eigentlich auch ein Volksdichter, also so in dem, jetzt natürlich ist natürlich ein Begriff, der nicht im Deutschen nicht so der vielleicht mit Vorsicht zu genießen ist, aber jetzt vielleicht so im englischen Sinne oder so, einfach Dichter für das Volk, für die einfachen Leute, für nicht für die Mächtigen oder für den Adel oder so. So
oder die intellektuelle ja. Elite.
Oder die intellektuelle Elite, genau. Und macht halt irgendwie beides, er stellt beides nebeneinander, das Profane und das Hochkulturelle.
Haben die den, hat das einfache Volk einen Gernhardt wirklich entdeckt?
Naja, als Lyriker wird man, glaube ich, in Deutschland erstmal nie entdeckt. Also es gibt Goethe, Schiller, das muss man kennen, wenn man irgendwie eine humanistische Bildung durchlitten hat und dann hört es eigentlich schon auf. Also man wird nicht Lyriker, weil man denkt, ich will mir eine Yacht kaufen oder so. Das ist,
da kriege ich all die Frauen.
Da kriege ich all die Frauen und das Geld und so. Das passiert natürlich nicht. Aber ich glaube doch, dass der so in der Tradition eines Wilhelm Busch und so steht, also einfache Verse, sehr reimbetont und das viele Leute mal ein Gernhardt-Gedicht gelesen haben oder davon gehört haben, ohne zu wissen, dass es von Gernhardt ist. Also wenn man mal das Werk durchstreift, da erkennt man, da findet man viele Sachen wieder, die man schon mal gehört hat. Und für einen Lyriker in Deutschland, glaube ich, hat er schon eine unfassbare Popularität erreicht. Also da kennen ihn bestimmt 3 oder so.
Und die Sprache im Theaterstück, da reimt er ja sicher nicht.
Oder dort auch. Also es gibt Passagen, die auch gereimt sind.
Er nimmt auch viel aus seinem anderen Werken mit auf und verarbeitet die im Stück. Und allein vom Stil her, also ich persönlich finde den Text sehr stark. Also der ist einfach sehr gewitzt und auf den Punkt gebracht mit sehr einfachen Mitteln, aber trotzdem wirksam. Und ja, also allein nur bei vielen, vielen Theaterstücken funktioniert es nicht unbedingt, dass man sie nur liest und das dann direkt vor Augen hat. Aber ich fand, gerade die Toskana-Therapie hat wunderbar auch einfach als Lektüre funktioniert.
Macht ihr das dann auch als gemeinsame Lektüre noch? Wie seid ihr da eingestiegen dann? Oder kommt jeder schon zur ersten Probe und kennt schon seinen Text?
Nein, der Nils hatte ein Buch und das hat dann so ein bisschen die Runde gemacht über mehrere Monate und alle haben sich drum gerissen. Ja, und jeder hat mal ein bisschen reingelesen. Diejenigen, die sich angesprochen gefühlt haben, haben dann quasi weiter bei Nils nachgehakt und die anderen haben es einfach dabei belassen.
Also dann hat sich so mehr oder weniger die Rollenauswahl dann auch selber von selber ergeben?
Na, die Auswahl habe dann noch, also wer dann welche Rolle spielt, die habe dann ich noch gemacht, was was ich nicht gedacht hätte, dass das so kompliziert ist, weil man also wie am Reißbrett ständig rum und dann kennt man ja die Leute und dann weiß man, ja, der kann das besser und der andere kann das besser. Und dann gibt es dann noch so Faktoren wie Alter, also dass irgendjemand, der im Stück älter und höher gestellt ist, dann dass das dann sich auch, dass man nicht alles mit Maske machen kann. Und da gibt es einfach unglaublich viele Sachen, die man beachten muss. Und ich kann zum Beispiel aus der Rollenverteilung Folgendes erzählen. ich darf das hoffentlich. Also der Harald ist ja zum Beispiel Viktor und Viktor ist in dem Stück und in meinem Kopf so ein Lebemann gewesen. Und ich sag mal so, der Harald war vor einem halben Jahr oder so ein sehr barocker Typ. Also er ist wahnsinnig sportlich geworden. Das ist, muss man so sagen. Und als ich den Harald als Viktor vorgestellt habe, da war er eben noch dieser barocke Typ. Und jetzt ist er einfach so sportlich geworden über die Zeit. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich konnte, aber ja, muss man halt.
Jetzt sitze ich hier fest, oder?
Ja. Muss man halt mit.
Du meinst, er hat trainiert für die Rolle?
Ja, er hätte ja für die Rolle eigentlich in die andere Richtung trainieren müssen. Aber ich meine, ich verstehe das ja auch. Das ist ja, das ist in dem Sinne überhaupt kein Vorwurf. Nur, hättest du einfach mal noch ein halbes Jahr gewartet.
Du hättest auch einfach was sagen können, Nils.
Ja, ich habe mich nicht getraut. Ich habe gedacht, ich will deinem Glück nicht im Wege stehen.
Ja. Wir können ihn ja auch einfach in Fettsuit stecken.
Haben wir das Geld dafür?
Ja. Moment. Ja. Nein. Wir sind natürlich ganz arm und brauchen Spenden.
Ich überspiele das einfach.
Genau, du spielst einfach dicker.
Ja. Ja, aber das sind so die Sachen, die man sich unter anderem über die man sich Gedanken machen muss, wenn man die Rollen verteilt.
Gruppendynamische und auch sonstige entwicklungspolitische Prozesse. Sehr, ja. Persönlichkeitsentwicklungspolitik.
Das ist unfassbar stressig.
Naja, aber man muss also auch schon sagen, dass eigentlich so richtig böse ist eigentlich niemand, wenn er eine Rolle nicht kriegt. Ja, vielleicht grummelt man dann kurz mal einen Tag, aber im Endeffekt gönnt jeder jedem die Rolle, weil das Persönliche über dem Künstlerin steht. In unserer Gruppe vielleicht?
Ja,
bei mir
ja
nicht.
Okay, aber es ist ja auch jedem so ein bisschen klar, dass er vielleicht auch mal Regie macht und dass das alles auf ihn zurückfällt, was er davor der Regie angetan hat. Deswegen, keine Ahnung. Also ich denke, dass es ein Punkt ist, dass wir halt ständig wechselnde Regie haben und dass die aus dem Ensemble immer wieder kommt und dass deswegen die Perspektive einfach nicht ganz so hierarchisch ist und extrem, sondern alles mehr so ein bisschen Kuddelmuddel.
Organisch und ja. Na, man kann sich dann reinversetzen auch in den oder die gegenüber. Wie hast du dich dann auf deine Rolle vorbereitet? Der Viktor, der amerikanische Poet, der sich eingenistet hat in diese Villa?
Also schon beim Lesen fand ich eigentlich die Rolle sehr sympathisch. Er spielt trotz seines Alters mit sehr viel Energie und das ist irgendwie auch so mein Stil. Was ich früher auch nicht wusste, aber irgendwie hat sich das so ergeben, so über die letzten Stücke habe ich gemerkt, dass doch immer so Rollen mit viel Energie mir irgendwie stehen. Und dann ganz viel durch Ausprobieren. Also den Text in die Hand einfach genommen, auf die Bühne gestellt und einfach mal angefangen, immer dem Nils was angeboten. Findet er das gut, findet er das gut? Und dann wird da aus 8 verschiedenen Versionen immer das Beste rausgepickt und dann zu dem zusammengeschustert, was dann am Ende übrig bleibt.
Herr Regisseur? Kommentare?
Ja, nee, stimmt. Also so ungefähr läuft's ab. Ja, kann ich nichts.
Ja, also der Nils gibt natürlich halt auch immer Input. Also es kommt nicht alles von einem selber. Aber das ist halt so ein Hin und Her. Wie so ein Ballspiel einfach.
Und warum diese energetischen Rollen, also mit Dynamik, warum glaubst du, steht dir das? Oder was liegt dir daran?
Ich weiß nicht, ja, man kann so schön toben auf der Bühne. Ja, im Hörsaal kann man nicht so toben. Und dann tut das mal ganz gut, ein bisschen mal die Stimme lauter, ein bisschen rumspringen und so. Das macht auch immer Spaß.
Und wenn du jetzt so nochmal an die Essenz deiner Figur rangehen würdest, was bleibt da übrig bei dem Viktor?
Also, der Viktor ist per se eigentlich schon ein sehr, sehr belesener Typ. Und ist, glaube ich, sehr intelligent, aber er lässt das nicht so rüberkommen. Er ist gerade im Stück sehr passiv-aggressiv und einfach nur nervig und aber gleichzeitig auch gewitzt für manche im Stück und für andere einfach nur am besten den Hals umdrehen. So. Genau, ja, und einfach dieser Gegensatz zwischen, was ist da wirklich dahinter, weil also alle, die Witze von ihm fußen auch etwas, die sind nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern haben irgendwie wirklich einen Unterbau, der irgendwie Referenzen auf alte Stücke, ich sag King Lear zum Beispiel oder sowas, hat, genau, und ja.
Aber nicht unbedingt eine Sympathieträger oder Identifikationsfigur.
Auch ich denke, das hängt einfach von dem Zuschauer selber ab. Da manche werden ihn, glaube ich, sehr nervig finden und andere sehr witzig.
Kannst du mal ein Beispiel geben aus dem Fundus?
Oh, ich will so ungern spoilern. Okay, ich versuche mal. Wisst ihr, wie man in Bolivia sagt von die Titicacasee? Der ist geteilt zwischen Peru und Bolivia. Und in Bolivia sagen sie, die Titi ist für Bolivia und die Kaka ist für Peru.
So ein Geografiewitz, aber der amerikanische Slang, den hast du ja auch dazu antrainiert, der war schon klar, dass der...
Ja, doch, da muss man sich irgendwie, also der ist jetzt auch nicht so straight bei mir. Ich glaube, wenn ein echter Amerikaner zu mir kommen würde, würde er sich denken, was macht er da? Aber zum Blenden reicht
es. Da kommt er ja auch entgegen, dass der Victor die Hälfte des Stücks eigentlich besoffen ist. Und da laufen dann quasi so verschiedene Faktoren auf der Zunge zusammen.
Diese Hemingway-Dublette.
Ja, genau.
Wie es im Stück heißt.
Gucken wir uns nochmal das Ehepaar an. Die
ja.
zwei sind hilflos angesichts der Zustände.
Die sind hilflos angesichts der Zustände und angesichts ihrer Beziehung. Die haben also, da geht es auch sehr viel im Stück drum, die haben größere Kommunikationsprobleme, wie das häufig der Fall ist, ja, auch im Alltag bei uns so. Und deswegen können die sich nicht wirklich einigen und können eben keine gemeinsame Front gegen diese Eindringlinge aufbauen. Und im Zuge dessen werden die halt gezwungen, über ihre Beziehung und ihre Art miteinander zu reden, nachzudenken. Und ja, da auch darum geht es im Stück. Und ja, was mir auch noch sehr gefällt, ist also dieses Bildungsbürgertum, diese Klasse ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber diese gesellschaftliche Schicht, die da dargestellt wird, das finde ich auch im Hinblick auf Tübingen eine sehr schöne Referenz, weil ich glaube, dass es viele, die Nähe zur Universität und die Nähe zur Bildung und dann doch gut gestellte, gut situierte Leute, ich glaube, dass es da viele Referenzen auch oder viele zum Tübinger Publikum und zur Tübinger Einwohnerschaft gibt.
Die also, denn sich sowas auch angucken, die dann auch über sich selber
hoffen.
Lachen können?
Das wollen wir hoffen, dass sie kommen. Also sie sind alle herrlich, wenn sie im Franzviertel wohnen oder
ich wollte gerade sagen.
Dann sagen wir mal auf dem Österberg. Sie sind herzlichst eingeladen, sich das anzugucken und den Blick von Gernhard auf diese, auf eigentlich sich selbst dann ja zu genießen. Immer mit dem, das habe ich von Anfang an gesagt bei dem Stück, das ist zwar eine gute Beobachtung, eine satirische Beobachtung dieser Leute, aber es ist immer, also mit einem liebenden Blick, das ist nicht, dass sie bloßgestellt werden, ausgezogen werden und niedergeprügelt werden, sondern das ist sozusagen der Bildungsbürger in uns allen, der dann doch irgendwo auch schlummert.
Wie habt ihr die toskanische Villa in die alte Anatomie versetzt? Wie macht ihr Bühnenbild, auch Kostüme, Maske, was gibt's da alles?
Pflanzen und Steine, das ist so das Hauptding. Da muss man mal gucken. Also noch ist es nicht aufgebaut, es wird heute Abend anfangen mit dem Aufbau. Und da wollen wir mal gucken. Also, aber die Hauptlinien sind Pflanzen grün und Sandstein.
Wir haben ja jemanden vom
so
Fach.
Genau, so wie man sich das...
Die Asservatenkammer der Landschaftsgärtnerei.
Plündert. Ein Bagger in die alte Anatomie. Mal abrütteln und so. Nee, ja genau, so ungefähr. Also stelle ich mir das vor. Und dann, was war noch die Frage?
Ja, Bühnenbild, das war das eine, aber der Rest ist ja dann auch noch, hier geht man casual, dieser genau. Kaki Freizeitdress oder...
Ja, es muss also so ein bisschen, ich hätte es gerne ein bisschen referenziell an die 80er, dass man das in der Mode widerspiegelt, was vielleicht zurzeit auch gar nicht so schwer ist, weil es gibt ja wieder modisch so ein 80er-Revival, aber es gibt so kleinere Sachen, die so kleine Details, die ich sehr mag. Ich weiß gar nicht, ob die dem Zuschauer dann auffallen werden. Deswegen kann ich sie aber auch nochmal sagen. Dann kann man gleich das danach suchen. Zum Beispiel digitale Armbanduhren oder so. Die zieht ja eigentlich, sind ja selten gesehen heute. Die waren in den 80ern sehr groß. Und dann werden die Hierarchien in den Kostümen ausgedrückt.
Wie macht man das?
Ja, indem man also den Jüngsten, den Hipster sozusagen, den künstlerisch angehauchten Hipster in Espadrillos auftreten lässt und in irgendwie, in der, jetzt ist mein Mikro aus? Nee. In, mit eben dieser Digitaluhr, und dann werden die Uhren, ja, je nachdem wie die Hierarchie steigt, werden dann immer größer. Und der Größte in der Hierarchie ist, das kann, glaub, so viel kann ich glaube ich schon mal sagen, Bergmann. Also Thomas spielt die Rolle des Bergmann.
Natürlich.
Des alten Freundes, des einzigen Gastes, der dort von Karin und Gerhard gern gesehen wird in dieser Villa. Der muss dann irgendwie einen Anzug oder ein Polohemd oder so, muss man mal gucken, eben tragen. Und ja, so versucht man das dann zu machen.
Dann stell doch dich mal vor, Bergmann. Was bist du für einer?
Ich bin quasi erst in der zweiten Hälfte des Stücks dabei und schlage quasi in diesem Ferienhaus auf. Wie gesagt, als einziger, der tatsächlich eingeladen wurde. Und da ist quasi dann schon alles relativ apokalyptisch da drin. Und ich schaue mir das dann an. Und meine Rolle ist im Wesentlichen dann nur mit dem Publikum zusammen, das von außen so ein bisschen zu betrachten und zu denken, wie konnte es so weit kommen? Was ist hier schiefgelaufen? Und ja, natürlich ist es auch ein bisschen witzig, dass ich dann von denen allen sozusagen der Oberpumper bin, weil ich tatsächlich wichtig bin und bei einer Zeitung arbeite als Chefredakteur. Und ja, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Ich überlege schon die ganze Zeit, was ich jetzt rauslassen kann, ohne dass es spoilert. Schwierig, weil ich halt erst in der zweiten Hälfte bin.
Ja, aber so schlimm ist es, glaube ich, auch nicht, ne? Wenn man da ein bisschen nochmal ein Gefühl dafür kriegt, was alles passieren kann in diesem Stück, dann ist es ja gesprochen auch nochmal anders als gespielt.
Ja, und es gibt also einen Twist, der wird großartig, das muss man dazu sagen. Wie in jedem guten Stück gibt es am Ende, wie schon gesagt, ein fulminantes Ende.
Wie ein Christopher Nolan-Film, oder?
Ja, Christopher, Batman. Mhm. Ah, ja. Es ist eigentlich ist es wie Batman.
Nur ohne Explosion.
Nur ohne nur ohne Batman.
Aber mit Bergman.
Bergman, genau.
Genau. Bergman. Und du bist dann quasi
so Gegenpol
zu allen anderen.
Nee, ich habe eine sehr passive Rolle, also ich gucke mir das alles nur an. Das ist die Rolle ist mir auch extrem leicht gefallen, weil ich schlapp quasi rein, gucke mir das alles an, leider ein bisschen mit, und dann gehe ich mir mehr oder weniger wieder. Und das ist dann auch gar nicht so gespielt, weil das ist tatsächlich ein bisschen schmerzhaft, zum Beispiel diesem Pärchen dazu zu gucken, wie sie permanent aneinander vorbeireden und so passiv-aggressiv umeinander rumschleichen. Und dann gibt's, was halt auch sehr schön karikiert wird, finde ich, dieses möchte gern weltoffene, was da auch so auf die Schippe genommen wird. Die wären alle gerne furchtbar liberal, diese beiden, aber in der Realität ist es dann halt doch schwer, weil dann halt doch Streitthemen aufkommen, wie welches Brot jetzt zuerst gegessen werden muss, weil es ja schon älter ist, und das wird dann alles dann doch sehr kleinlich auf einmal, und das ist halt witzig zu sehen, wie sie in diesem selbstverschuldeten Gefälle strampeln. Es zwingt sie auch niemand, weltoffen zu sein. Sie könnten ja auch einfach sagen, nö, da haben wir keinen Bock drauf. Aber dieser Selbstanspruch ist halt da. Und daran arbeiten die sich auch so ein bisschen ab.
Genau, und sie arbeiten sich auch an diesen typischen akademischen Themen ab. Was für ein Medium ist Foto und wie gefährlich ist das Foto? Und funktioniert eine Geschichte? Was für eine Art von Fallhöhe braucht es? Man hat diese ganzen Begriffe und Diskussionen, die man eigentlich aus dem akademischen Kontext kennt, wo man mitreden kann, wenn man das einmal gehört hat, aber dann oft scheitert, wenn es wirklich in die Tiefe geht. Es geht viel um Scheitern, um Scheitern an selbstgesetzten Idealen in dem Stück.
Scheitern als Chance oder Scheitern auch als Abgrund?
Das möchte ich jetzt nicht beantworten, weil es doch spoilern würde, glaube ich.
Liegt ja auch im Auge des Betrachters dann immer wieder.
Ja.
Vielleicht nochmal den Therapieaspekt zu klären, ohne dass man dann spoilert, ne? Aber diese Scheitern, aber auch diese quasi dieses umlagern oder diese Gegensätze. Sowas kann ja alles auch therapeutisch sein. Oder würdest du nochmal einen anderen Therapieansatz in diesem Stück auch finden?
Das ist jetzt tatsächlich schwer zu sagen, ohne was zu spoilern. Also da ringe ich jetzt noch um. Fällt euch da was ein, wie man das...
Generell ist es so, wenn man Fehler an anderen Leuten sieht, dann ist es natürlich leichter, die anzunehmen als Fehler und dann vielleicht sich zu überlegen, was man da besser machen könnte. Und insofern ist Theater natürlich immer therapeutisch, weil dann, wenn Menschen quasi so karikiert werden, weil dann das Publikum zwar mitlachen kann, aber vielleicht dann auch der ein oder andere eine Idee mit nach Hause nimmt, was er in seinem eigenen Leben anders gestalten könnte. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Grund, warum wir das Stück ausgesucht und aufgeführt haben, aber es ist natürlich auch ein sehr schöner Seiteneffekt, den wir gerne mitnehmen.
Ja, doch, auf jeden Fall auch, also wenn man die Perspektive des Publikums mit einbezieht, ist das auf jeden Fall, die auf Karin und Gerhard gucken und ihr Scheitern und ihre kommunikativen Sackgassen erkennen, dann ist es auf jeden Fall so für die beiden Protagonisten auf der Bühne. Hat es auch etwas Therapeutisches, aber da würde ich mich jetzt wirklich scheuen, was zu sagen, weil